Okay. Hast du Nacho?
Ja.
Okay. Kennst du es auch? Nein.
Nein.
Na? Knusper, Knusper, Kläuschen, wer knuspert an meinem Häuschen? Ich hab's ja schon gesagt, das ist der Klaus. Das ist ja dieser Spruch, wo ich mich als Kind immer gefragt habe: Warum fragt man denn noch, wenn man anfängt mit Knusper, Knusper, Kläuschen? Es ist Klaus. Das Lied verrät es bereits. Hier sind wir. ASM, wie heißt das? Diese YouTube-Sache, wo Leute immer vor Mikrofon ganz auffällige, ekelhafte Geräusche machen. ASMR, AMS. Klingt immer wie so eine Abkürzung für eine ganz schlimme Nervenkrankheit. Wir haben vielleicht einen der größten Fehler gemacht, die man machen kann. Du hast ihn gemacht.
Ja. Ich habe Nachos gekauft mit einer Käsesoße.
Das ist aus meiner Sicht schon eine Ernährungssünde, aber die ich gerne eingehe, wenn es lecker ist.
Ja.
Zum Beispiel ist ja die Legende, genau wie die Legende, die beste Currywurst gibt es im Hürth-Park-Einkaufszentrum an so einem Currywurststand mitten im Einkaufszentrum. Die andere Legende ist, die beste Käsesoße gibt es beim UCI im Hürth-Park.
Ja.
Oder ich weiß nicht.
Jedem anderen UCI.
Ich glaube aber einfach, dass wenn man in Hürth in der Nähe vom Hürth-Park wohnt oder aufwächst, man immer glaubt, dass alle Sachen das Beste im Hörpark ist. Weil wer streut diese Legenden da? Das muss doch auch irgendwie das Ergebnis einer viralen Werbekampagne sein.
Ja, wahrscheinlich. Was aber auch sein kann, ist, dass einfach alle Leute, die immer in der Gegend wohnen, gehen halt nur ins UCI-Kino, essen da Nachos mit Käsesoße, haben aber noch nie in ihrem Leben irgendeine andere Käsesoße woanders gegessen. Und deswegen ist das so.
Man muss ja auch sagen, also Hürth ist auch, seit ich da ausgezogen bin, ja, gewachsen und auch umfangreicher geworden, was so Geschäfte und irgendwelche Einrichtungen und so angeht. Das heißt, das heutige Hürth kann ich jetzt gar nicht mehr so beurteilen. Aber in meiner Zeit, als Hürth noch so aufgebaut wurde aus den Ruinen des Krieges, und in meiner Kindheitserinnerung ist es ja wirklich so, weil meine Eltern, als ich angefangen habe, denken zu können, war ja quasi schon der Umzug ins eigene Haus. Das haben ja meine Eltern auch noch selbst gebaut mit Bauarbeitern zusammen. Aber die Art, wie ich dieses Aufbauen des Hauses als Kind miterlebt habe, sieht halt nicht anders aus als jedes Nachkriegsdeutschland-Foto. Aber abgesehen davon, von dieser Geschichtsverzerrung, die da in meiner Erinnerung stattgefunden hat, und damals gab es ja noch nicht diese Digitalfotografie von heute. Da sind ja alle Fotos, die zu der Zeit entstanden sind, waren entweder Sofortbildkameras oder die man noch entwickeln lassen musste im Drogeriemarkt.
Nee, sogar noch im Fotostudio.
Ja, aber auf jeden Fall, wo es auch immer schon so hieß, wenn wieder die obligatorischen Badeurlaubsfotos oder Kinder in der Badewanne Fotos gemacht wurden, dann hieß es immer, ja, da wird derjenige, der die entwickelt, ja Freude haben. So ganz unbelastet und unbekümmert hat man das dann immer so gesagt. Naja, wie auch immer. Zu der Zeit war Hürth ja auch, Entschuldigung, ich habe ein Stück Nacho in diesem Zwischenbereich zwischen Nase und Rachen. Tut ein bisschen weh beim Sprechen. Und zwar genau diese eine von diesen Dreiecksspitzen. So eine Scheiße, ey. Okay, kurz die Kontenance wiederfinden. Also, zu der Zeit in Hürth war Hürth ja im Grunde zwar schon zu groß, um Dorf genannt zu werden, aber es hat halt dieselben Eigenschaften wie ein Dorf. Weil es eben dieses eine Kino gab, in das alle in Hürth gegangen sind. Oder dieses eine Einkaufszentrum in Hürth, wo alle hingegangen sind, die in Hürth gewohnt haben. Dieses eine Schwimmbad in Hürth, wo alle hingegangen sind.
Naja, man muss aber auch dazu sagen, Hürth hat keine richtige Stadt.
Hat
keine richtige Stadt. Und ich komme ja aus Brühl gebürtig und da gibt es eine Stadt und
eben jetzt kein, verstehe ich, was du meinst.
Einkaufszentrum.
So eine Art Einkaufspassage als Stadtzentrum, wo man einfach durch so Straßen geht und sowas.
Ja, also ja, mit so einem Dorf, neben so einem Marktplatz und sowas. Und Hürth ist halt ein absolutes Durchgangskaff, weil man auf dem Weg von Köln nach Bonn oder andersrum kann man halt diese Strecke wählen, um nicht die Autobahn zu nehmen und fährt dann da durch und da ist nix.
Wobei, also es ist jetzt inzwischen schon dichter bebaut worden und wie gesagt, es gibt jetzt auch ein paar mehr Sachen heutzutage. Aber besonders zu meiner Hürth-Kindheit würde ich behaupten, mindestens 85% der Menschen aus Deutschland, die in Hürth waren, waren nur im McDonald's an der Autobahn in Efferen da, wo die ganzen Truckfahrer immer durchgerattert sind, um sich da ein unglaubliches Menü zu holen oder so.
Ja.
Oder eine Junior-Tüte, wie sie damals noch hieß.
Ja.
Dieses Phänomen McDonald's Efferen hat ja dazu geführt, dass es ja auch mal hieß, das wäre einer der... Vielleicht ist es auch wieder so eine Hürther-Legende, genau. Das ist einer der erfolgreichsten und reichsten McDonald's Deutschlands werden. Aber wo man zumindest dran ablesen kann, dass das sogar tatsächlich sein könnte, aufgrund halt dieser Autobahnanbindung und dieser ganzen raststättenartigen Kultur, das war irgendwie der erste oder einer der ersten, wo so ein McCafé getestet, drangebaut und getestet wurde. Und wo öfters mal so neue McDonald's-Produkte der Zukunft an Kunden so getestet wurden, die dann kostenlos das probieren durften und dann so einen Fragebogen ausfüllen mussten, ob das in den Bestand aufgenommen wird und was man davon hält. Und da wurde ich auch mal befragt über irgendeinen Wrap, als es noch keine Wraps gab. Und dann waren sie total schockiert, als ich gesagt habe, was ich da für einen Preis für machen würde, weil sie das viel zu niedrig fanden. Habe ich Ärger bekommen.
Aber durch dich gibt's jetzt diese Wraps.
Vielleicht.
Ja.
Und die Werbespots, zum Beispiel einige mit Heidi Klum, wurden auch des Öfteren in diesen McDonald's gedreht. Die deutschen McDonald's-Werbespots. Mit irgendwelchen deutschen Bekanntheiten oder so.
Wahnsinn.
Ja. So sagt es die Hürther Legende jedenfalls.
Man weiß nicht.
Das stimmt. Ja.
Das stimmt. Ist aber bis nach Brühl rübergeschwappt. Also ich habe auch davon gehört, dass Heidi Klum da den Werbespot gedreht hat. Oder mehrere.
Mehrere, bestimmt.
Ja, Entschuldigung.
Ja, genau.
Tut mir wirklich leid. Allerdings...
Wir waren bei den Nachos. Bei der Käsesoße. Wir sind ja jetzt abgedriftet.
Ja.
Oder wolltest du jetzt noch was zu dem ganzen Hürth-Legenden-Komplex beitragen?
Ja, ich wollte noch zu dem McDonald's was sagen. Ich glaube, der hatte auch viel länger auf als die meisten anderen McDonald's.
Aha, ja, stimmt. Hat er nicht so, genau. Ich erinnere mich an viele nächtliche Besuche nach irgendwelchen Fahrten nach Köln, um da zu feiern und solche Geschichten.
Genau, und wir sind nämlich auch ganz oft, also die dann in der Oberstufe schon früh 18 geworden sind, haben schon einen Führerschein gehabt und sind dann immer mit dem Auto dahin, um noch nachts was zu essen.
Ja, ich meine, ab in der Phase, als die Leute bei uns auf der weiterführenden Schule Autos hatten, führte ja auch regelmäßig dazu, dass man einfach in einer großen Pause zu McDonald's gefahren ist, was in Hürth ja dann nochmal wesentlich einfacher war. Aber das hat man dann durchaus auch oder in Freistunden öfters mal gehabt, was halt ernährungstechnisch natürlich sehr fragwürdig war, aber aus Sicht eines Schülers und dem Traum, den man dann plötzlich lebt.
Ja, das stimmt.
Wahnsinn.
Freiheitstraum ist das auch.
Und da sieht man ja auch wieder so die Tücken der frühen Jugend und die Desillusion des Erwachsenwerdens, weil als kleines Kind, gerade geprägt durch die Fernsehwerbung, wollte zumindest ich, du darfst ja gerne deine Sicht schildern, mein Bruder und ich, wenn uns in der Junior-Tüte, wie sie damals hieß, also das heutige Happy Meal, was gefallen hat irgendwie von den Spielzeugen, wollten wir halt immer, war der Traum, diese ganze Serie zu besitzen. Alle von diesen vier unterschiedlichen Spielzeugen, die es dann da gab oder sowas. Manchmal konnte man die ja sogar so zusammenstecken, irgendwelche so kleinen Rennauto, so wie so eine Mini-Carrera-Bahn für Ganzarme, wo so Aufziehautos draufgesteckt werden konnten. Die konnte man dann so kombinieren, wenn man alle hatte und so all solche Geschichten. Oder irgendwelchen Klüngel, den man ans Fahrrad machen konnte. Wenn du alles hattest, war dein ganzes Fahrrad voll mit McDonald's-Klüngel. Rückspiegel aus Plastik, Klingel, die nicht richtig funktioniert hat, aus Plastik, Fahne. Scheiße, da haben wir noch vor ein paar Ausgaben drüber hergezogen. Ja. Aber das war natürlich dann auch nur so eine Mini-Fahne, die in die Junior-Tüte gepasst hat. Ja. Nicht die große.
Nee, die konnte man bestimmt ausziehen oder so. Die wurde ewig lang.
Oder so eine blöde Ronald McDonald Plastikfigur, die man an sich an Lenker befestigen konnte.
Die aber so gehupt hat.
Ja, so Sachen. Aber der Traum war, alles zu haben. Aber wir haben das nie geschafft. Dafür sind wir nicht oft genug zu McDonald's. Durften wir nicht oft genug zu McDonald's. Da hatte man dann maximal mal zwei von diesen Spielzeugen. Wir zumindest. Die ferngehalten wurden aktiv davon. Als man dann aber alt genug war, einfach selbst jederzeit, jeden Tag von der Schule zu McDonald's zu fahren oder sich von Freunden fahren zu lassen, hat man keinen Bock mehr auf diese Junior-Tüten gehabt. Und da waren einem die Spielzeuge scheißegal. Da sieht man mal, wie ein Mensch sich verändern kann.
Das stimmt. Das stimmt. Ja, ich kann da auch nicht von berichten. Ich durfte es auch nie. Aber mich haben auch diese Spielzeuge irgendwie nie gereizt. Ich wusste schon früh, dass das nur Scheiße ist, das da drin ist.
Ich nicht.
Nein, das war ein Witz. Das war natürlich, mich hat es irgendwie trotzdem nicht gereizt, weil das auch oft so diese typischen, ja, so Autospielzeuge und sowas waren. Und ich war zwar nie ein Puppenmädchen, aber ich mochte Kuscheltiere, aber da war kein Kuscheltier drin.
Nee. Was die mal dann immer hatten, war ab und zu mal so ein paar Batman-Spielzeuge, so Lizenzsachen oder halt Barbie-Produkte. Aber das waren natürlich dann nicht die richtigen Barbies, sondern immer so billigere, kleinere, Plastik, noch nutzlosere Versionen von Barbie in der Jugend. Aber gut, das haben wir hinter uns gelassen. Die Nachos. Die Käsesoßen-Causa. Also, ich lese das mal vor. Das ist hier eine Edeka Creamy Cheese.
Also, ich möchte aber mal dazu sagen, ich hatte schon mal, es gibt eine Käsesoße mit der Aufschrift die Original UCI Käsesoße. Und die habe ich vor ein paar Wochen mal ausprobiert und habe sie für super gut empfunden.
Mhm. Und befunden. Das war auch bei Edeka, oder?
Nee, das war bei Rewe, glaube ich.
Okay.
Man fand die wirklich gut und die hat original so geschmeckt, wie man sie aus dem Kino kennt. Und genau mit der Motivation bin ich vor ein paar Tagen losgezogen. Gesagt, hey, ich treffe gleich den Daniel. Ich kaufe diese Käsesoße.
Der macht Low Carb, der versucht auf seinen Bauch zu achten.
Ja, der hat richtig Bock darauf. Das ist genau das Richtige. Bin losgezogen, hab das gekauft. Und es gab nur von dieser, ich weiß gar nicht, wie die andere Marke heißt, Chio Chips, gibt es noch die Soße dazu. Die wollte ich nicht kaufen, weil die mir zu teuer war und weil ich wusste, ich hatte die schon mal irgendwann vor ein paar Jahren. Und die hat mir nicht so gut geschmeckt, weil da auch so kleine rote Stückchen drin waren.
Okay.
Und dann gab es noch zwei andere Marken. Dann gab es die Eigenmarke von Edeka, das ist die wir jetzt mitgenommen haben oder die ich mitgenommen habe. Und dann gab es noch eine andere, komplett frei erfundene Marke, wo man nicht weiß, woher das stammt. Und die hat mich aber irgendwie nicht angesprochen. Da habe ich gedacht, okay, eigentlich sind die Edeka-Eigenmarken immer ganz gut. Nimmst du die mal mit? Bin dann hierher gekommen, auch mit einer tollen Tüte Nachos. Wilde Paprika war es, glaube ich.
Richtig wild.
Richtig wild. Und dann habe ich das Gläschen aufgeschraubt und habe direkt gesagt, oh Gott, ich kotze gleich. Das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe bei dieser Soße.
Aber glaubst du, das liegt an diesem Zusatz Creamy? Dass es auch eine andere gibt, die nicht Creamy heißt? Weil das ist ja wirklich mehr so eine Creme.
Das ist mehr, also das kann man eigentlich so beschreiben wie so ein Dip, den man oft irgendwie, wenn man spanisch essen geht, Tapas, hast du manchmal so ein Dip. Das ist so eine leckere, ja, so ein Dip, wo du irgendwas eindippst, ein bisschen Brot. Und so ist das von der Konsistenz.
Ja, genau.
Auch so aufgeschlagen, blasig. Mhm. Und normalerweise ist es aber ja so eine ganz homogene Masse, die so richtig zäh, klebrig, käsig ist.
Das hier wirkt ja auch nicht wie echter Käse.
Nee.
Das wirkt ja wie ein künstlicher Ersatzkäse. Ja, genau, also es ist wirklich wie geschmolzener Käse.
Nee.
Stellt man so Käsesoße her, dass man einfach so ein paar Scheibenkäse übereinander legt und die schmelzen lässt?
Weiß ich nicht.
Wie auch immer. Ich weiß, was du meinst. Es hat auch einen leicht anderen Geschmack.
Nicht nur leicht, komplett.
Ja. Und ich finde aber, eins muss ich jetzt sagen, es ist gut gealtert. Ich finde jetzt, wo wir das in ein paar Tage es wurde schon mal geöffnet und dann wurde der Schraubverschluss wieder drauf gemacht, ein paar Tage im Kühlschrank hatten, finde ich, weil ich habe ja auch, als es frisch auf war, schon mal probiert. Es ist ein bisschen erträglicher geworden dadurch. Es hat gezogen, so ein bisschen wie ein guter Wein reift, wenn man ihn aufmacht und offen in den Kühlschrank stellt, mehrere Tage. So ist auch diese Käsesoße zum Guten etwas, finde ich, besser erträglicher
geworden. Vielleicht ist auch dieses Luftige ein bisschen entflogen.
Entfleucht?
Ja. Sagt man das so?
Weiß ich nicht. Habe ich jetzt gesagt.
Ja, und dadurch ist es vielleicht so ein bisschen zusammengefallen und jetzt etwas cremiger statt so aufgeschlagen. Aber keine Ahnung, ich finde den Geschmack scheiße.
Ja, ja. Da kann man ja auch bei den Dips echt in die Scheiße greifen, auch besonders bei so Guacamole, die von in fast identisch aussehenden Gläsern oft im Supermarktregal steht. Und von außen greifst du schnell daneben oder du kaufst nicht so oft Guacamole und denkst da so, ach, ein guter, ja, entfernter Bekannter, der nicht so oft da ist, den, ich weiß so halb, der mag Guacamole, kommt vorbei aus der Ferne, freut sich, dass er was zu essen bekommt. Du kannst nicht so gut kochen, deswegen stellst du dem so eine Familienpackung, irgendwie so ein Kilo Tortilla-Chips dahin, damit er garantiert satt wird und halt eine fertige Guacamole. Und ja, dann hast du wieder die genommen, die so leicht griesig ist. Die nicht so wie eine halbwegs aus Avocado gemachte schmeckt, sondern eher wie so eine, keine Ahnung, wo mehr andere Sachen drin sind als Avocado.
Ja. Oder der Kern komplett zerrieben, man weiß es nicht.
Ja, aber das ist wieder gut. Ja. Das machst du ja beim Smoothie auch, den Kern. Das stimmt. Also das ist ja immer auf, wieder den Kern in den Schmutz zu ziehen.
Ja, aber es gehört trotzdem nicht in der Guacamole.
Ja, stimmt.
Deswegen, ja. Ja, schade auf jeden Fall.
Wir essen das jetzt trotzdem auf.
Ja.
Das ist ja,
also du isst die Soße, ich nicht.
Genau.
Ich esse nur die Nachos.
Wir wollen mal direkt beim Essen bleiben. Der Robert Buch war ja kürzlich hier. Und ich habe ja mit Robert Buch auf dem Podcast auch mal über Ernährung gesprochen. Und dass wir da ähnliche Ansätze haben, ähnliche Prinzipien. Er ja auch, solange, seit ich ihn kenne, massiv nicht nur abgenommen hat, sondern auch einfach extrem viel gesünder und fitter aussieht als damals, als ich ihn kennengelernt habe, was er ja selber auch bestätigt. Und ich meine, Herr Robert, du hast ihn ja auch jetzt mal getroffen hier letztes Mal. Ein junger, adretter, attraktiver, vor Leben nur so sprießender Mann.
Ja.
Seit nicht allzu langer Zeit, soweit ich das kürzlich auch erst richtig erfahren habe, auch in festen Händen, wir haben es ja im Podcast gehört, eine Schwedin sogar. Und
aber keine blonde Schwedin.
Keine blonde Schwedin, aber auch gut.
Mhm.
Und ja, da habe ich natürlich oft hier den, ja, so ein bisschen unterschlagen, dass ich ja öfters auch mal dann doch eine Ausnahme gemacht habe beim Essen im letzten halben Jahr und mir dann auch wieder ein bisschen die Bäckchen und der Bauch angewachsen sind. Und diese mentale Schwäche, die hat sich jetzt auch wieder geäußert darin, dass wir beide in der Metro, um unsere gemeinsame Zeit, wo du mich hier besuchst, auch wortwörtlich etwas zu versüßen, haben uns zwei riesige Pötte saure Zungen und Erdbeeren von Haribo geholt.
Ja.
Für mich, du weißt ja, diese Haribo-Erdbeeren, diese Erdbeeren bedeuten für mich Jugend. Die bedeuten für mich Kindheit, die bedeuten für mich Hürth, die bedeuten für mich Legende. Wie oft ich mit meinem Kameraden Gero Gotzmann auf dem Rückweg von der Schule, von meistens seinem Geld, weil er mehr Geld hatte als ich, und auch irgendwann mal, glaube ich, von einem Opa oder so auch relativ viel geerbt hatte. Das war die Zeit, als er sich auch ein Original Blade Replikaschwert gekauft hat. Also von so einem Kalibergeld reden wir hier. Da waren diese 10 Cent pro Stück für so eine saure Zunge natürlich für ihn Peanuts. Also da hat er gerne einen ausgegeben. Und auf dem Rückweg von der Schule, diese Erdbeeren waren unsere Favoriten. Nicht die gezuckerten, sauren, sondern die fleischigen, normalen, saftigen Haribo-Erdbeeren, wo man meint, das ist die Essenz der Erdbeere.
Ja, aber vielleicht solltest du noch sagen, dass das nicht diese, es gibt mehrere Haribo-Erdbeeren. Und das sind diese flachen, wo ein grüner
Teil ist. Die immer so wirken, als wenn sie auch so ein bisschen feucht wären.
Ja.
Ja.
Und auch das so ein ganz hoher Gelatineanteil oder sowas, die bleiben so richtig kleben an den Zähnen.
Genau, das wirklich. Also du hast das Gefühl, du hast eine Zahnspange an, nachdem du zwei davon gegessen hast. Ja. Und Erdbeeren, wie gesagt, das bedeutet für mich deswegen aufgrund dieser vor allem, das bedeutet ja auch Rückweg von der Schule.
Ja.
Der wichtigste Zeitpunkt des Tages. Nur Positives.
Hinter der Pause.
Ja, nur Positives verbinde ich mit diesen Erdbeeren. Und ich will jetzt als Low Carb und wenig Zucker und esse nicht so viel Süßigkeiten Advokat der letzten Jahre natürlich jetzt auch nicht zu viel Werbung dafür machen. Ich versuche nur meine irrationale, emotionale Bindung zu diesem Produkt zu beschreiben, warum ich da dann wieder schwach geworden bin und wir deswegen innerhalb von einer Woche 150 Erdbeeren und 100 saure Zungen gegessen haben.
Zu zweit in einer Woche.
Und als Robert letztes Mal hier zu der Podcast-Aufnahme war, war mir das so unangenehm, dass die Becher hier auch noch offen standen, unterm Podcast-Mikrofon, als er schon auf dem Weg zur Klingel war, dass ich die schnell hinten im Regal, hinter in seinem Rücken, wo er dann sitzen würde, geschoben und da Bücher vorgestellt habe. Nicht um Robert nichts abzugeben, sondern um den Schein zu wahren und weil ich mich geschämt habe. Ich habe mich für mich selbst geschämt, für meine Schwäche auch. Ja.
Vielleicht sollte ich an dieser Stelle aber auch sagen, dass das alles auf meinen Mist gewachsen ist.
Halb. Es ist, dass es dazu kam, dass wir in dieser Abteilung überhaupt waren, das ja. Aber du hast mich dann trotzdem auch gebremst in meiner Gier des auf Entzug lebenden ehemaligen Zuckerjunkies, dass ich in diesen Kaufrausch verfalle, weil ich wollte ja noch mehr kaufen.
Stimmt, wir hatten zuerst 3 oder 4 Packungen davon im Wagen drin.
Ja.
Und noch eine Packung Snickers und noch eine Packung von irgendwas anderem.
Ich war dieser Typ aus der letzten Staffel von Jerks, der trockene Alkoholiker, dem sie dann gesagt haben, komm, das ist hier ein ganz guter, da musste man einen Schluck mittrinken. Und der dann am Ende, seine eigene Buchpräsentation des anonyme Alkoholikerkurses gesprengt hat als Besoffener. Das bin ich gewesen dann.
Ja.
Ja. Ja, und dann ist das Buch umgekippt hinter Robert Buch.
Das stimmt.
Mir fällt jetzt erst auf, wie was für eine Poesie darin steckt, Bücher zu benutzen, um vor Robert Buch Süßigkeiten zu verstecken. Eins ist umgekippt und es hat gerade die Sicht auf diese Erdbeeren freigegeben. Und dann bin ich halt die Taktik gefahren, es zu ignorieren und darauf zu setzen, dass etwas, das so offensichtlich sichtbar ist, dass er dann gerade deswegen es nicht bemerkt. Und er hat es auch nicht gemerkt.
Sehr gut.
Sehr gut.
Aber hast du das Buch dann aufgehoben?
Nein, ich habe es tatsächlich, bis er gegangen ist, so gelassen und einfach versucht, jede Aufmerksamkeit, die ich der Sache geschenkt hätte sofort die Spinnensensoren von Robert Buch geweckt und er hätte sich schlagartig umgedreht und gesagt, aha.
Das brauche ich auch.
Du Arschloch.
Ich bin auch so lange clean.
Ja, genau. Und ein paar Wochen später wäre Robert dann wieder genauso gewesen wie damals, als ich ihn kennengelernt hätte. Wahrscheinlich hätte ich dann immer zu ihm kommen müssen für den Podcast, weil er ohne Kran nicht mehr aus dem Haus kommt.
Oh, bist du gemein. Wenn ihr jetzt diese dicken Backen von Danny Po gesehen,
genau, ich wollte gerade sagen, jetzt wollen wir fair sein. Wahrscheinlich wäre es so gewesen, dass wir dann nur noch über Skype gepodcastet hätten, weil wir beide nicht mehr ohne Kran aus dem Haus gekommen wären. Das wäre alles meine Schuld gewesen.
Ja.
Ja. Das, nein, dazu kommt es nicht. Das war eine große Ausnahme jetzt. Muss man
Aber es war lecker. Es war total lecker.
Ich finde, wir haben...
Also nee, ich fand die Erdbeeren nicht so gut, ich fand aber die sauren Zungen
ja,
super gut.
Ja, aber findest du nicht, bei beiden hatte man dann doch...
Nach 100 das Gefühl, es reicht.
Schon mittendrin immer wieder das Gefühl, das ist dieses Typische bei dieser Art von Süßsachen, dieser Punkt, wo du... Bei den sauren Sachen weiß man ja, dieser Punkt, wo einem alles im Mund nur noch wehtut, aber man hat diese Geschmackssucht. Es gibt ja immer, wenn man richtig reinbeißt und noch das Ding sich noch nicht im Mund aufgelöst hat, gibt es ja einmal diesen totalen fruchtigen Geschmackskick. Und den will man dann immer öfter immer mehr haben.
Mhm.
Obwohl man schon satt ist und obwohl einem schon alles im Mund wehtut davon. Findest du nicht? Dass das dann auch, man schon weiß, okay, jetzt ist es nicht mehr so richtig.
Ich überlege gerade, ob ich das gleiche Phänomen habe. Oder ich einfach nur gerne alles in mich reinstopfe, das kann auch sein. Nee, aber du hast recht, ich glaube, das ist wirklich so. Das stimmt auch.
Auch bei so normalen Gummibärchen, wo man, du machst die Tüte auf, nimmst so eins. Deine Lieblingsfarbe wahrscheinlich. Ist das so? Dann isst du noch eins, weil du hast ja jetzt noch viele in der Tüte. Relativ schnell stopfst du immer so eine ganze Hand in deinen Mund und kaust dann diesen Klumpen so richtig, dass du dieses Gefühl aufsteigt in deiner Nase durch diese ganzen gemischten Geruchssachen, die dann auch an Dämpfen aufsteigen beim Kauen, als wenn du in einem Auto sitzen würdest, wo so diese auf der Windschutzscheibe dieser Schutz liegt, dass es nicht zu warm wird drin, der sich dann mit Sonne auflädt und dann so einen ganz spezifischen Kunststoffgeruch im Auto erzeugt. Wenn das Auto am Otto-Maikler-See auf dem Parkplatz zu lange in der Sonne stand, dieser stickige Innenautogeruch. So ein Gefühl bloß in beim, also als wenn das ein Geschmack wäre.
Okay. Weiß ich nicht.
Wollen wir nochmal kurz, wollen wir auch das Ganze so essen und dass du halt scheinbar auch alles mit Genuss isst, wollen wir nochmal kurz das Thema deiner Jugend aufgreifen, eine Geschichte, die ich so noch nie gehört habe in meinem ganzen Leben, aber die auch auf eine gewisse Art schrecklich wie charmant ist.
Ja.
Du hast einen unheimlich schlimmen Bruder gehabt.
Ja. Früher also, war er schlimm.
Also früher schlimm. Er war lieber Kerl eigentlich.
Eigentlich ja. Mhm.
Aber älter als du? Wie viele Jahre?
5,5 Jahre.
Und hat das natürlich zum Anlass genommen, dich auf so eine kindliche Art regelmäßig zu quälen, zu verarschen und seine Freude daran zu haben, dir geistig überlegen zu sein.
Ja.
Und körperlich.
Ja.
Und man kann, also ich habe da Geschichten gehört, die haben mich wirklich erinnert an so amerikanische Foltermethoden, muss ich sagen. Aber das ist jetzt sicher nicht Gegenstand der Geschichte, sondern die Geschichte deiner schweinischen Herkunft.
Ja.
Und nicht nur Herkunft, sondern auch deines schweinischen Inneren.
Ja.
Wie hat sich das, stell dir erstmal, wie du es erlebt hast, als du mit einem Jahr erfahren hast, wie deine Herkunft ist.
Ich war kein Jahr alt.
Ich war noch jünger. Früher.
Nein, ich war ungefähr 3 oder 4, als mein Bruder mir erzählt hat, dass ich eigentlich kein richtiger Mensch bin, sondern ein Schwein, was zu einem Menschen umoperiert wurde. Und zwar war die Geschichte dahinter, wir waren, meine Eltern waren mit meinem Bruder zusammen auf dem Bauernhof und haben da so ein super süßes kleines Schweinchen gesehen. Und dann hat dieses Schweinchen zu meiner Mutter gesagt, kann ich Mama zu dir sagen? Und dann haben die das Schweinchen mitgenommen. Dieses Schweinchen war ich. Zu dem gleichen Zeitpunkt, also mein Bruder war jetzt nicht ganz so einfallsreich, lief gerade Schweinchen Babe im Kino und er hatte das gesehen und genau da gibt es ja diese Szene, wo das Schwein eben zu dem Schaf sagt, kann ich Mama zu dir sagen? Und deswegen hat mein Bruder das dann darauf projiziert. Und dann war es so, dass er mir diese ganze Geschichte erzählt hat und um das ein bisschen glaubwürdiger zu machen, hat er dann eben diesen ganzen Prozess erklärt, wie das alles vonstatten ging mit den Operationen, die sehr, sehr, sehr teuer waren. Das hat er auch oft und gerne betont, wie teuer diese Operationen waren, mich vom Schwein zu einem Menschen umoperieren zu lassen. Und ich habe aber als Kind immer mal wieder, wenn ich so doll gelacht habe, hatte ich so ein Grunzen am Ende. Also ich habe dann so, so gelacht. Und da hat mein Bruder immer gesagt, ja, siehst du, das ist der Beweis dafür, dass du wirklich ein Schwein bist, weil du halt noch grunzt. Und das ist das Einzige, was man nicht richtig umoperieren lassen konnte, weil Stimmbänder ist somit das Komplizierteste, was man operieren kann. Ja, und dann hat er das eben erzählt und ich habe das natürlich irgendwie trotzdem nicht geglaubt, weil auch schon in einem Alter von 3, 4 Jahren kann man sich irgendwie vorstellen, dass das sehr komisch ist und ich war ja immer Mensch. Also ich konnte mich ja nicht an die Zeit als Schwein erinnern. Und deswegen war ich da irgendwie so ein bisschen stutzig. Hab aber auch das verstanden, dass er ja gesagt hat, ja, mit dem Grunzen, das hört man ja noch ab und zu. Und dann hat er eben gesagt, wenn dadurch, dass die Operation ja so teuer war, dass ich das Mama und Papa nicht erzählen darf, weil die sich sowieso, wie wir wissen, sehr, sehr streiten und viel streiten und das immer ein großes Thema bei denen war, weil die immer noch in finanziellen Nöten sind, weil das so teuer war, diese Operation zu machen, dass ich das auf gar keinen Fall ansprechen sollte, weil das führt dann im Endeffekt dazu, dass Mama und Papa sich scheiden lassen, weil das immer wieder aufgewirbelt wird, wie sehr sie sich verschuldet haben durch die Operation.
Und also unglaublich, vor allem, er hat wahrscheinlich Schweinchen namens Babe natürlich gesehen.
Ja.
Aber, was mir dann auch noch dazu einfiel, es gab mal von der alten Mystery-Serie Twilight Zone, wo ja auch in jeder Folge eine andere kleine Geschichte erzählt wurde, wie bei Black Mirror. Und also, das ist, die meisten werden das wissen, ja auch quasi garantiert eine der Inspirationen, Hauptinspirationen und Vorlagen von Black Mirror. Da gab es eine Folge, wo jemand irgendwie eine Schönheitsoperation bekommen soll. Ich habe das noch so, nur noch so halb im Kopf, vielleicht ist es auch halb falsch, aber irgendwie jemand eine Schönheitsoperation bekommen soll und die ganze Zeit auch immer so ein, wie eine Mumie so verbunden ist mit irgendwelchen Sachen. Aber es wird dann immer gesagt, wie hässlich diese Person ist, die unbedingt operiert werden muss. Dass es so eine Hässlichkeit wäre. Und die Person versucht dann auch zwischendurch mal zu flüchten und scheint da nicht so ganz freiwillig zu sein. Aber erst am Schluss wird enthüllt, was der Zuschauer die ganze Zeit nicht sehen konnte, dass die Person, um die es geht, irgendwie so eine wundervolle, wunderhübsche Frau war. Aber diese ganzen Ärzte und die ganzen anderen Leute waren so merkwürdige Schweinewesen. Mhm. Aber man hat halt die ganze Zeit als Zuschauer nur sich selbst so gedacht, unter dieser Mumienverkleidung muss so ein ganz hässlicher Mensch sein und die anderen sind dann halt so normal aussehende Menschen. Das hat man sich dann halt nur so durch seine eigenen Vorurteile so vorgestellt. Aber scheinbar schien das eine Welt zu sein, wo eine hübsche Frau ein hässlicher Mensch ist.
Okay.
Und die Schweine sind die Normalen oder diese Monster sind die Normalen.
Lief das denn auch zu der Zeit?
Ja, das lief schon weit vorher. Das ist ja dann irgendwie schon 20, 30 Jahre vorher bestimmt gewesen.
Ach so. Aber vielleicht hat er es auch noch zufällig gesehen.
Es lief bestimmt so nachts auf Kabelkanal, hieß das, glaube ich, damals.
Kabel 1.
Ja, Kabel 1. Irgendwo, bevor das Testbild kam und dann morgens für die Kinder wieder Bim Bambino anfing. Davon hört auch nicht mehr sagen, Bim Bambino.
Nee.
Ist ja auch die Bezeichnung für Dunkelhäutige in der Sklaverei gewesen.
Ja.
Bim Bambino. Aber, was haben wir noch?
Ja, das war eine von mehreren.
Von vielen Folter- und Verarschungsgeschichten, aber das war die trotzdem.
Genau. Die schlimmste eigentlich.
Aber komm, hast du dran geglaubt. Es hat schon einen Einfluss auf dein Leben gehabt.
Ja, ich habe auf jeden Fall, als er mir das da erzählt hat und eben immer mehr Beweise dafür aufkamen und auch
Beweise.
Und auch diese Tatsache, dass ich Mama und Papa nicht erzählen darf.
Hat er auch irgendwann mal so ein Schweinsbein vom Metzger mit so einem Huf noch dran mitgebracht und gesagt, hier, das ist dein altes Bein, das haben wir aufbewahrt als Beweis.
Nein, aber es gab immer mal wieder irgendwelche so kleine Sachen, was wie aus manchen Körperteilen irgendwas neu geformt wurde, warum das irgendwie ja, dann so geworden ist, wie es ist. Aber ja, ich habe es tatsächlich geglaubt. Weil das glaubt man irgendwie seinem großen Bruder. Man traut ihm ja auch nicht zu, dass er irgendwie so eine Geschichte erfindet, ne? Sondern irgendwie.
Also falls er das noch anderen erzählt hat und die das da draußen bisher heute geglaubt haben, haben wir das jetzt zumindest aufgeklärt.
Ja.
Und auch aufgeklärt natürlich, weil von Podcast zu Podcast, in dem du auftauchst, wird mehr über dich enthüllt, wer du eigentlich bist.
Ja.
Und du heißt ja Lori Wutz in unserem Podcast.
Genau.
Und an vielen anderen Orten, das ist jetzt kein Name, den wir für den Podcast erfunden haben.
Nein.
Aber Wutz kommt natürlich von Pepperwutz und solchen Sachen. Und es ist ein anderes Wort für Schwein.
Ja, oder ein junges Schwein,
glaube ich. Ein junges Schwein, Ferkel.
Ja.
Und deswegen die Wahl auf dieses Wort als Nachnamen, weil diese Schweinegeschichte deines Bruders bis heute
genau, also Teil deines Lebens ist. Genau, also spielt immer eine große Rolle irgendwie.
Ja.
Und mein Bruder und ich lachen da auch viel drüber, seitdem wir erwachsen sind. Vorher nicht so viel. Also ich zumindest nicht. Aber das ist irgendwie immer wieder eine nette Geschichte, die man so erzählt, auch in der Familie, in der erweiterten.
Und jetzt auch in ganz Deutschland.
Genau.
Weit rausgetragen durch diesen international bekannten Podcast.
Ja.
Mal gucken, vielleicht meldet sich ja dann noch irgend so ein Arzt. Entschuldigen Sie bitte, die Geschichte ist wahr. Ich habe sie damals operiert. Sie sind eine medizinische Sensation. Seitdem habe ich sie überall gesucht, weil das einzige Mal war, dass das geglückt ist.
Schweineherzen und Menschenherzen sind auch ganz gleich und deswegen hat das geklappt.
Ein anderer Mensch, der umoperiert werden sollte vom Schwein zum Menschen, war der Darsteller von Alf. Und bei dem hat das voll nicht funktioniert. Der sah aus wie so ein hässlicher, brauner, kleiner Mann.
Ja.
Und konnte seinen Lebensunterhalt nur noch als Alf verdienen nach dieser Operation.
Stimmt. Da war aber auch vielleicht noch irgendwie so ein Rüsseltier mit, weil der hatte sowas Rüsselartiges. Obwohl, es gibt auch Rüsselschweine.
Stimmt, genau.
Vielleicht war das einfach eine andere Schweinssorte. Ich bin jedenfalls eine Wildmaus.
Und das führt uns aber noch
aber zu... Aber kein Wildschwein.
Und du bist nicht ganz so schlimm, was das Fischdom-Geldausgeben angeht. Wir haben ja festgestellt, im Nachhinein des letzten Podcasts, wo du gebeichtet hast, dass du bei dem Freemium-Spiel Fischdom, wo du aufgrund einer gezinkten Werbung erst gelandet warst,
ja,
dass du da dann auch noch echtes Geld ausgegeben hast,
ja,
und süchtig geworden bist danach, nach dem Spiel.
Ja.
Und wir haben aber mal nachgerechnet. Wir haben alle deine Mikrotransaktionen in der App zusammengezählt.
Mhm. Bei iTunes.
Und festgestellt, dass es ja nur so 36, 37 Euro irgendwas um den Dreh waren und nicht, wie du vermutet hast, so 50 bis 70 Euro.
Ja.
Ist trotzdem Beweis dafür, wie du komplett den Überblick verloren hast bei deinem unkontrollierten Geldausgeben in diesem,
ja,
Spiel. Weil, was ich auch nicht ganz gecheckt hatte, war, ich dachte ja, weil das ja auch oft möglich ist in diesen Apps, dass du einmal irgendwie 50 Euro so oder 69 Euro so gekauft hast, um so ein Paket Münzen zu kaufen oder so, mit so einem kleinen Rabatt, den man dann kriegt, wenn man ein bisschen mehr kauft.
Ja.
Wie das ja oft bei anderen Sachen ist. Aber nee, du hast tatsächlich diese ganzen Mini-Transaktionen,
ja,
immer so, hier mal 1 Euro noch was,
ja, das ist ja damals so, das, 2 Euro. Das eigene Bescheißen, was man damit,
stimmt,
irgendwie macht. Ne? Dass,
ja,
man sich denkt, ach komm, das ist nur 1,20 Euro.
Das ist doch nur der Wert eines kleinen, genau, Bonbons oder,
ja,
einer sauren,
ja,
Zunge im Kiosk.
Ja, ja. Genau, aber das hat sich dann doch ein bisschen angehäuft. Und mal war es dann auch 4,90 Euro oder so. Und ja. Aber ich war selber sehr überrascht und habe wirklich gedacht, es wäre viel mehr. Und ich habe mich auch vorher gar nicht getraut, nachzugucken,
wie
viel das ist. Aber ich war froh, dass du dabei warst und wir das gemeinsam ausgerechnet haben.
Zweimal mit dem Taschenrechner,
genau,
ausgerechnet auf diesen selben Wert gekommen. Ja.
Ja.
Das ist also wissenschaftlich,
ja,
korrekt abgelaufen, diese Erhebung.
Piu. Ja. Ja, es hat mich auf jeden Fall...
Trotzdem wird natürlich die Bild-Zeitung morgen wieder einen Artikel rausbringen und sagt, unsere Studie war falsch. Ja.
Das stimmt.
Aber jemand, der so ein kriminelles Mastermind ist wie dein Bruder, dass der sich diese wahnwitzige Schweinegeschichte aus Schweinchen namens Babe und irgendeiner Twilight-Zone-Episode zusammenbastelt, das kann doch nicht sein einziger meisterhaft ausgeführter Schändungs- und Verwirrungsplan gewesen sein, den er an seiner kleineren Schwester ausgeübt hat. Gibt es da irgendwie noch so ein Highlight?
Eine Geschichte gibt es noch, die leugnet er aber allerdings bis heute gerne. Also er sagt dann immer so, nein, nee, so schlimm war ich wirklich nicht. Also es war so, dass meine Mutter morgen vormittags oft einkaufen gegangen ist und in der Zeit, es muss wahrscheinlich in den Ferien oder so gewesen sein, weil sonst wären wir in der Schule gewesen oder im Kindergarten.
Oder bei, naja, McDonald's.
Oder bei McDonald's.
Hört.
Ja. Auf jeden Fall war es oft so, dass mein Bruder in seinem Zimmer war und wir mussten dann so ein paar Treppenstufen runterlaufen, dann ist er zu meinem Zimmer gekommen und hat dann geklopft und hat gesagt, willst du nicht bei mir ein bisschen abhängen? Ich mache gerade Hausaufgaben, ich will irgendwie nicht alleine sein. Und
darf ich da schon mal nachhaken? Ist das immer so abgelaufen? Und du hast immer gesagt,
nein,
gute
möchte
Idee.
Nein,
nee, ich möchte das nicht.
Ich möchte das nicht. Also ich habe ziemlich häufig gesagt, ich möchte es nicht, weil mein Bruder mich immer scheiße behandelt hat oder ziemlich häufig und ich eigentlich schon gar nicht mehr so viel Lust hatte. Aber wie das halt bei Geschwistern ist, das ist so eine Hassliebe. Irgendwie ist es auch langweilig, wenn man die ganze Zeit nur allein in seinem Zimmer spielt. Also geht man dann irgendwie mit. Und da war es dann auch so. Und mein Bruder hatte aber irgendwie zu tun, indem er Hausaufgaben machen musste. Und hat sich gedacht, ich will, dass meine Schwester da ist. Die darf mich aber auch nicht dabei stören. Und sie soll aber auch nicht gehen, wenn sie nicht mehr will. Und dann hat mein Bruder, der zu dem Zeitpunkt Judo gemacht, mich an sein Hochbett gefesselt mit 3 Judo-Gürteln. ich weiß nicht mehr die Farben, aber es waren auf jeden Fall 3 Judo-Gürtel, die er hatte. Der unterste Gürtel war so auf der Höhe von den Knöcheln. Dann einer so im mittleren Bereich, Bauchgegend. Und dann gab es noch einen, der durch meinen Mund am Kopf lang führte.
Das sind ja wirklich schon so, das erinnert mich jetzt so an Homeland. So eine Mischung aus Terroristen und amerikanische Spionentaktiken und Perversen. Genau, so eine Mischung aus allem, was man hier in Homeland gesehen hat, an Folter und Gefangenschaft. Gemischt mit so Hannibal Lecter-artigen,
ja,
Psychopathen.
Ja.
Und nicht vergessen, Judo-Gürtel gehören ja mit zum reißfestesten, stabilsten Material der Welt. Die sind ja oft so traditionell aus verstorbenen Judokämpfern hergestellt. So diese massiv festen
Sehnen. Oder aus Schweinefleisch.
Oder Schweinefleisch.
Egal was.
Und umoperierte Judokämpfer, die zu Schweinen umoperiert wurden und dann zu Judogürteln verarbeitet wurden.
Ich weiß auch noch, wie doll das wehgetan hat, weil dieser Judogürtel ist ja super steif und ist so eckig. Und entweder mal hat er den so flach an meinen Mund und das war dann ganz schön groß, was man da so im Mund hatte. Und mal war das aber so, dass die längliche Seite nach innen, dann hat es meine Zunge immer so nach hinten gedrückt.
Ich warte, nicht umsonst haben wir Judo-Gürtel, ich war ja auch mal beim Judo, Judo-Gürtel beim Judo-Training, wenn der Judo-Trainer noch nicht da war, zum Auspeitschen, zum gegenseitigen Auspeitschen benutzt oder um damit bis unter die Decke der Turnhalle zu klettern und es quasi als Seil zu benutzen, genau. Damit mehrere Menschen an einem Gürtel hochklettern können. So ja. Robust
ja,
sind die.
Ja, die sind wirklich, das ist wie so ein Autogurt oder so. Nur, dass die nicht so elastisch sind.
Ja.
Ja, auf jeden Fall hat er das eben durch den Mund gemacht. Und dann war es so, dass ich an diesem Marterpfahl gebunden war, an seinem Hochbett. Und mein Bruder an seinem Schreibtisch saß, aber mit dem Rücken zu mir. Also er konnte mich gar nicht sehen, er konnte mich nur spüren, dass ich in diesem Raum stand, gefesselt an sein Hochbett. Und hat sich immer wieder so umgedreht und dann gefragt, Lori, geht's dir gut? Willst du irgendwas haben? Und dann konnte ich ja, dadurch, dass ich auch den geknebelt war, gar nicht richtig antworten. Und habe dann immer nur so, ja, mir geht's gut, geantwortet. Und manchmal habe ich dann aber auch mit dem Kopf geschüttelt oder so. Und dann war er aber so, dass er sich auch immer eigentlich ganz nett um mich gekümmert hat, indem er dann da vorbeikam und hat mir einen Schluck Wasser angeboten, hat dann diesen Judogürtel wieder aus meinem Mund genommen und den so unters Kinn gezogen.
Falls du dich erinnerst, bei Homeland, auch wenn da irgendjemand in Gefangenschaft bei den Taliban war, hat er noch so ein Gedeck.
Kriegen immer Wasser.
Ja, schon so ein Teegedeck oder so auch manchmal.
Ja.
Also es war ja nicht immer nur Wasser, es ist schon eine Mahlzeit und so. Also das ist jetzt trotzdem nicht besser als jeder Terrorist.
Ja, nee, das stimmt. Und dann hat er mich aber auch dann mit den Getränken so gefüttert und hat mir das danach aber wieder schön zurück in den Mund gestopft. Ja, und dann stand ich da. Und die Sache war aber, das waren immer relativ kurze Zeiträume. Also meine Mutter hat uns auch, glaube ich, extra nicht lange alleine gelassen, weil sie wusste, dass, dass mein Bruder irgendwas Gemeines ausheckt. Was noch sehr nett formuliert ist. Auf jeden Fall war es dann so, dass man von seinem Zimmer aus unten ziemlich gut die Tür hören konnte, sobald der Schlüssel reingesteckt wurde und gedreht wurde. Und sobald dieses Geräusch kam, hat mein Bruder wie von einer Tarantel gestochen, ist er zu mir gerannt und hat mich dann ganz schnell befreit und von diesen Fesseln abgemacht und hat dann aber ziemlich deutlich gemacht, dass ich bloß meine Schnauze halten soll, weil sonst gibt es mega Ärger, weil Mama und Papa werden sich dann trennen. Und das war eigentlich auch immer so dieses, warum ich nie was gesagt habe, weil ich halt zu große Angst davor hatte, dass meine Eltern sich trennen. Also habe ich schön stillgehalten und das über mich ergehen.
Ja, aber was hat er denn gemacht, als sie sich dann wirklich getrennt haben?
Ja, da waren wir ja erwachsen, deswegen ist es nicht ganz so.
Das heißt, das Leben hat ihm perfekt in die Karten gespielt.
Ja. Eigentlich hat er auch immer recht gehabt. Irgendwann trennen sie sich wegen dir.
Wahrscheinlich hast du einmal gepetzt.
Mhm.
Aber dieses Judogürtel in den Mund, das muss ich auch sagen, also kenne ich natürlich noch aus dem Judo-Training generell. Beim Judo-Training macht man auch oft dann diese Bodengriffe und so Sachen. Da hatte man ja schon so von jedem anderen Judo-Kämpfer in der Gruppe, hatte man eigentlich schon alles im Mund. Die Füße, die Arme, die Finger, den Hals, den Rücken. Irgendwas quetscht einem immer den Kopf kaputt oder das Gesicht kaputt. Und der Judogürtel gehört mit zu den unappetitlichsten, ekelhaftesten Sachen am Judogürtel, weil dieses Material saugt auch schön alles auf. Und zwar mit so einem dicken Stoff, wo das dann auch so sich im Kern schön sammelt. Und wenn man das dann auch nicht immer so ganz richtig sauber macht, dann ist es halt von mehreren Jahren so noch irgendwelche Urinreste. da war, hat man eine Katze.
Stimmt, der hängt auch manchmal im Klo.
Da hängt ja auch manchmal
mal
so
eine,
hängt auch manchmal so eine Ecke die ganze Zeit in der Judohose drin. Und oder also nicht immer ist auf der Toilette von unserem Judo-Verein auch Klopapier gewesen. Das hat man daran gesehen, dass rechts an der Wand von der Toilette die Plakate vom Judo-Verein immer so angerissen waren, als wenn Leute da Klopapier verzweifelt versucht haben, aus den Plakaten zu basteln. Ich sage das jetzt nicht nur so hypothetisch. Ich habe mehrere bestätigte Judo-Geheimdienstberichte über Leute, die das gemacht haben, mit Geständnissen und allem drum und dran. Und ja, dann schleifen die da immer schön über den Boden und all solche Sachen. Also.
Und die hat man auch einfach, die hat man, glaube ich, auch nicht einfach in die Waschmaschine gesteckt oder so, ne?
Kann mich nicht dran erinnern, das jemals gemacht zu haben.
Ja, das ist so eine Info, die mir jetzt sauer aufstößt. Ja. Weil da habe ich als Kind nicht dran gedacht. Mhm. Aber jetzt, wo du sagst, der Geschmack war auch immer komisch, das ja. Stimmt. Es hat einen nicht nur die Mundwinkel komplett aufgerissen, sondern es war auch eklig.
Ich wette, hier auf dieser creamy Käsesoße, die uns so schlecht gefällt, steht irgendwo hinten drauf Judo-Gürtel-Geschmack.
Genau. Ich denke immer irgendwie, wenn ich an Judo denke, an Fußpilz. Ich weiß nicht, es ist so, weil man das alles barfuß macht und auf diesen Matten. Und ich glaube irgendwie, dass diese Matten auch nie sauber gemacht werden, außer jetzt vielleicht in der Corona-Zeit. Aber
wenn ich an Judo denke, denke ich hauptsächlich an
Stinkefüße und Fußpilz.
Nee, ich denke hauptsächlich an Völkerball und Fußball, weil ich war ja mehr so im Jugendbereich bei Judo, bevor ich zum Fußball gewechselt bin, dann als ich ein bisschen älter war. Ich bin ja nie richtig weit gekommen, weil ab da, wo plötzlich da so ein Leistungsdruck reinkam und es dann so hieß, fahr doch auch mal zu Turnieren und vor allem diese Prüfungen waren dann nicht mehr so, es reicht, wenn du so einmal dich über den Kopf purzeln kannst, so eine Rolle machst und dann so zwei Judo-Würfe so halb auswendig gelernt hast, sondern plötzlich musste man da so 5, 6 verschiedene Würfe machen, die mussten technisch perfekt sein und dann kam der Judo-Prüfer auch nicht aus dem eigenen Judo-Verein, den man persönlich kannte, sondern dann so von woanders, aus einer anderen Judo-Schule. Man durfte nicht mehr den hauseigenen Kumpel da nehmen, der dann nicht richtig hinguckt, wenn man da mal wieder so zum 10. Mal den Kartoffelsackwurf macht, der eigentlich für Kleinkinder gedacht ist, hat man trotzdem seinen braunen Gürtel bekommen, so war das dann nicht mehr. Und da bin ich dann ausgestiegen. Der Druck war zu groß. Und aber in der Zeit, wo ich beim Judo war, waren die Judo-Trainer auch so, dass sie eigentlich gar keinen Bock hatten. Aus irgendeiner internen Hierarchie heraus mussten die dann ihre Zeit absitzen mit den Kindern. Und haben dann immer gesagt so, ja, spielen wir mal heute Fußball. Stellt mal die Matten hier zu so Toren hin. Oder jetzt machen wir mal zum Aufwärmen einen Völkerball. Oh, ein bisschen lang geworden. Ja, dann machen wir jetzt noch ein kleines Kämpfchen und dann ist Verabschiedung. Das war für mich die meiste Zeit des Judos.
Mein Vater ist ja Diplomat. Nein, das stimmt nicht. Aber mein Vater arbeitet bei der Bundeswehr und war früher immer sehr, sehr häufig in Berlin und auf ganz vielen Geschäftsreisen hat er uns Kinder mal mitgenommen. Und
durfte er das?
Also was heißt, die Flüge wurden selber gebucht. Also das war jetzt nicht abgerechnet von der Bundeswehr.
Ich wollte gerade sagen, sonst gibt es sonst gibt es ungünstigerweise bei der Bundeswehr jemand, der mit Nachnamen Wutz heißt. Genau. Und der kriegt plötzlich dann, muss zurücktreten.
Das stimmt.
General Wutz, ja. Unser wichtigster Mann in Afghanistan.
Nee, mein Vater ist echt ein super sauberer Mann, der hat sowas nicht gemacht. Nee, der hat die Flüge extra also für uns dann gebucht. Das Einzige, was halt war, dass wir dann mit auf dem Hotelzimmer waren. Aber ich glaube, da hat er dann auch immer unten bei der Rezeption Bescheid gegeben und gesagt, ich habe jetzt doch noch jemanden mit dabei. Können wir noch ein Kinderbettchen haben? Das für die 17-jährige Tochter. Nee, aber tatsächlich war der letzte Ausflug, den ich dann mitgemacht habe, geschäftlich, als ich 17 wurde. Und da gab es dann in der, ich glaube, deutschen Botschaft, nee, es kann nicht sein, gibt es eine kölsche Botschaft? Es gibt
eine ständige Vertretung.
Es gibt so eine, wie so eine Art kölsche Botschaft, glaube ich, hier in Berlin, ne?
Naja, nee.
Also NRW.
Ja, genau, NRW, die Bundesländer, die haben ihre eigenen, heißt das dann noch Botschaft? Nee, das heißt doch irgendwie Landesvertretung oder sowas.
Aber irgendwie sowas. Sprechstreckgirls. Und da wurde ich mitgenommen, weil da so ein Riesenfest dann war. Und da hat mein Vater mich damit angemeldet. Und da sind dann auch so ein paar kölsche Bands aufgetreten. Und es gab früh Gulch zu trinken und Kaffee und keine Ahnung was. Und alles war halt so in dieser, ja, kölschen Stimmung. Und da war ich mit dabei und war alles schön. Und auf dem Rückweg auf jeden Fall, als wir dann wieder von Berlin nach Köln zurückgeflogen sind, habe ich gemerkt, dass ich tierische Bauchschmerzen bekomme. Und saß dann neben meinem Vater im Flugzeug und habe triefnasse Hände gehabt, habe irgendwann die Hand von meinem Vater genommen und wir saßen so Händchen haltend in diesem Flugzeug.
Und da musste er so losscheißen, weil er musste dringend aufs Klo und du hast seine Hand so festgedrückt.
Genau. Nee, aber es war so, dass zu dem Zeitpunkt, man könnte ja einfach denken, ja, geh auf die Toilette im Flugzeug, aber zu dem Zeitpunkt waren wir schon im Landeanflug. Und ich habe dann einmal gefragt und die haben gesagt, ich darf nicht mehr. Was ich super krass finde, weil ich glaube, egal ob man im Landeanflug ist oder nicht, man wird wohl noch auf Toilette können. Das ist ein bisschen ruppiger irgendwie, weil man da halb rumgeschleudert wird. Aber es ist ja nicht so, als wirst du in dem Moment in die Toilette gesogen oder so. Und naja, ich habe mich aber dann auch nicht mehr getraut, irgendwie zu fragen. Habe dann gedacht, komm, hältst du durch. Und dann hatten wir das Auto von meinem Vater an so einem Langzeitparkplatz, der auch noch so ein bisschen weiter weg ist vom Köln-Bonner Flughafen, geparkt. Und ich war schon immer jemand, der sehr, sehr empfindlich und penibel war, was so öffentliche Toiletten angeht. Und gerade so Flughafentoiletten und sowas fand ich immer schon eklig. Und wollte dann auch nicht da gehen und habe gedacht, komm, hältst du noch aus. Und wir haben zu dem Zeitpunkt in Bonn gewohnt. Und dann war ich im Auto und dann ging es wieder los. Und danach hatte ich dann irgendwann so ein... Also ich habe es noch alles geschafft einzuhalten und war dann in der Wohnung und konnte dann in Ruhe auf Toilette gehen. Aber ich weiß, dieses Gefühl, das war das Schlimmste, was ich bis dahin irgendwie erlebt habe, weil man echt das Gefühl hat, ich kann hier, es kann passieren, dass ich unkontrolliert alles zuscheiße, egal wo ich bin und man kann nichts dagegen tun und es geht einem so elendig und der Bauch tut so weh und man schwitzt wie ein Schwein und ganz schrecklich.
Das Schlimme sind die Folgeschäden. Du musst ja dann wirklich, wenn es passiert, wenn jetzt, du hast diesen kleinen Mann in dir sitzen, oder Frau, Bombenspezialist, muss sich aber jetzt für einen Draht entscheiden. Und wenn er den falschen kappt, dann gibt's die kleine Explosion und dann musst du ja da auch noch mit leben.
Ja.
Mit der Schuld, mit der Hose, mit dem Geruch, mit dem manchmal auch noch beißenden Schmerz, der da noch folgt.
Und Gestank,
ja, Geruch, meine ich ja.
Ja, Entschuldigung.
Ich habe es natürlich wieder wie so eine kleine Polly Pocket ausgedrückt. Natürlich Gestank, immer sagen Gestank.
Deswegen habe ich es auch überhört.
Und das kommt ja dann alles noch auf einen zu. Wenn man jetzt zum Beispiel nur Bauchschmerzen hat oder nur irgendwelche Schmerzen, dann betrifft das ja nur einen selbst und Man ist blöd für einen selbst, aber es kommt nicht das Peinliche noch dazu, es kommt nicht die Belästigung der anderen noch dazu. Und das ist unmenschlich. Und ich finde, das ist eine der schlimmsten Sachen, die einem Menschen passieren kann.
Okay, ja.
Und man ist so schuldlos, weil wenn man über etwas nicht die Kontrolle verlieren will, dann ist das...
Scheiße.
Das Scheißen. Ja, wirklich. Es ist ja auch immer eine schlimme Vorstellung im Alter, dann wieder mit Windel da zu sitzen und sich auch nicht mal selber auf Toilette abwischen zu können und so. Da verliert man, das ist dann also der erste Schritt, aus dem Menschsein zu fließen, sozusagen.
Ja.
Man geht wieder da zurück, wo man herkommt und da gibt es leider diese Zwischenstationen, wo man die Kontrolle übers Scheißen verliert.
Ja, und das ist nicht mehr so niedlich wie bei einem Baby. Sondern es ist einfach nur eklig. Und jeder findet es eklig. Und es ist auch schwierig, weil man eben selber weiß, wie eklig man das findet, dann Leute dafür nicht zu verurteilen. Ich meine natürlich, wenn du jetzt irgendwie einen jungen Mann siehst, dem das passiert, in der Regel hat man immer so das Gefühl, ja, man kann das jetzt einschätzen, ist derjenige krank oder hat er sich... Scheißt er sich gerade ein, weil er die ganze Zeit Drogen nimmt und das irgendwie so eine Nebenwirkung davon ist oder so. Man weiß
es nicht. Oder hält es ihn warm?
Ja. Aber trotzdem kann man sich ja nicht freisprechen davon, dass man selber sich denkt, boah, da hat sich jemand vor mir in die Hose geschissen. Wie eklig ist das denn?
Ich möchte mal zwei Sachen sagen.
Und hilft man dann? Ist das ein Punkt, an dem man sich denkt, Da ist jemand, der hat sich in die Hose geschissen. Sagt man dann was?
Um dann selber noch kotzen zu müssen.
Ja. Oder sagt man dann, Entschuldigung, Sie haben sich da in die Hose geschissen. Ist Ihnen das bewusst? Das ist auch schwierig. Das ist schwierig. Weil in der Regel ist einem das bewusst.
Also. Ja, ja. Ich glaube, also erstmal die eine Sache. Ich finde, den Tod aufzuhalten, also so Wissenschaft, wenn die Wissenschaft es schaffen würde, den Tod zu verhindern, mindestens genauso wichtig wäre erstmal diese Zwischenstufe, die Kontrolle über das Abkoten zu verlieren, auszuradieren. Diesen Rückschritt.
Gleiche gilt es auch fürs Übergeben.
Genau. Ich glaube, viele Menschen würden sagen, das ewige Leben wäre mir nichts wert, wenn ich dann trotzdem die Kontrolle über meinen Scheißmuskel verlieren würde.
Ja.
Das Zweite ist, dass ich glaube, wenn die Leute es sich aussuchen könnten, möchten sie ewig leben? Oder möchten sie, wenn sie älter werden, die Kontrolle über ihren Scheißmuskel behalten? Die würden sagen, ich will bitte schon die Kontrolle über meinen Scheißmuskel behalten.
Naja, gut, es geht wieder.
Antwort A. Nein, das war die andere. Antwort B.
Das stimmt, aber
man muss. Wir haben ja eine 100%ige Antwortquote, die uns komplett überrascht hat. Wir waren kurz davor, das ewige Leben zu ermitteln, aber jetzt leiten wir alle Forschungsgelder weg und gehen dieses vollkommen neue Feld an, das uns bisher noch nicht so bewusst war, wie wichtig das den Leuten ist.
Aber man darf aber nicht die Alternative haben. Also bei diesen zwei Lösungen ist, man hat wirklich die Kontrolle über seinen Scheißmuskel, wie du es sagst, verloren. Man hat aber nicht die Möglichkeit, sich einen Katheter zu setzen und hat ein feines Leben und ist raus damit. Also, weil das geht nicht. Also so ein Katheter ist weg von dieser Entscheidung. Man muss da durch.
Ja.
Also entweder ist es ständig und überall irgendwo hinscheißen oder man stirbt halt ein bisschen früher.
Ich glaube, da wäre sie...
Weil so ein Katheter ist ja eine tolle Lösung. Da passiert dir nichts mehr. Wird alles abgekappt. Und fließt in diesen Beutel.
Mhm.
Alles cool.
Warum haben wir das nicht alle schon?
Das verstehe ich auch manchmal nicht. Ich frage mich auch wirklich. Das ist eine der coolsten Erfindungen. Und ja, aber so ist es.
Raus! Christian, das ist scheiße! Scheiße im Pool! Das ist scheiße! Ja, der Gitarrenmann zum Glück kann noch beide Hände an der Gitarre lassen, muss sich nicht den Arsch zuhalten beim Spielen. Spielt sein Lied, ja, auch wenn er muss. Denn er muss weiterspielen.
Tschüss, mach's gut.
Tschüss, mach's gut.